Information, Diskussion und Wissen. Willkommen zu Gegenpol, dem Magazin der Vielfalt Mediathek.
Rechtspopulismus bezeichnet eine politische Strategie, die autoritäre Vorstellungen vertritt und verbreitete rassistische Vorurteile ausnutzt und verstärkt. Rechtspopulisten und Rechtspopulistinnen machen gern eine korrupte Elite für Probleme des einfachen Volkes verantwortlich. Mit Volk meinen sie dabei implizit oder explizit eine ethnisch reine Gemeinschaft. In Europa und auch in der Bundesrepublik werden solche Strömungen immer erfolgreicher, sei es als Parteien oder Bewegungszusammenschlüssen, die ihren Einfluss versuchen, auf der Straße geltend zu machen. Und gerade deswegen wollen wir, beziehungsweise müssen wir heute über den Rechtspopulismus auch sprechen. Was macht ihn aus und warum ist er momentan so erfolgreich? Um das auch kompetent machen zu können, haben wir uns wie immer einen Experten eingeladen, Herr David Bebnowski. Wir freuen uns, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben.
Ja, vielen Dank.
Sie sind Sozialwissenschaftler, waren bis 2015 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Demokratieforschung in Göttingen und sind momentan assoziierter Doktorand am Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam. Ihre wissenschaftlichen Schwerpunkte sind Intellectual History, Theoriebildung, Populismus und speziell dabei der Rechtspopulismus. Ich habe ja gerade schon eine kleine Einführung, Definition von Rechtspopulismus gegeben. Vielleicht können Sie die ja jetzt präzisieren. Also was verstehen wir denn jetzt unter Rechtspopulismus genau?
Ja, erst nochmal vielen Dank für die Einladung. Und im Prinzip sind da schon einige besondere oder wichtige Stichworte genannt worden von Ihnen gerade eben. Was wichtig ist, ist halt einfach zum Beispiel einer der Punkte, die man immer wieder hervorbringt oder die man auch betonen muss, ist, dass es bei Populismus ganz häufig um den Stil handelt. Eben gerade diese Punkte, die ja Sie gerade eben auch genannt haben, sozusagen das Volk gegen die Elite, der Mainstream gegen die Leute, die sozusagen dagegen agitieren, die kleinen Leute gegen die Etablierten. Das sind sozusagen typische Muster, die wir ganz generell dem erstmal grundsätzlich den Populismus zurechnen können. Und das ist auch ganz wichtig. Also bevor wir sozusagen über Rechtspopulismus reden, müsste man erstmal sozusagen über Populismus reden. Und da kommen wir dann tatsächlich bei allen widerstreitenden Definitionsversuchen, die es dann da gibt, kommen wir auf ein paar Gemeinsamkeiten. Und da kann man dann sozusagen von einer Art dünnen Ideologie sprechen, also ein politischer Stil, wo eben gerade genau diese Sprachspiele eingesetzt werden, diese rhetorischen Muster, die Sie gerade eben betont haben, dass sich eben sozusagen ein Volk gegen eine Elite stellt, sozusagen den wahren Volkswillen vertritt gegen abgehobene Leute, die das Volk sozusagen regieren und natürlich an deren Willen vorbei in ihrer eigenen Beschreibung. Was dabei ein ganz, ganz wesentliches Element ist, und das sieht man vielleicht paradoxerweise am besten vielleicht zurzeit bei Donald Trump in den USA, das ist sozusagen dieser fast ein antipolitischer Impuls, kann man sagen, ein Anti-Establishment-Impuls natürlich, also gegen sozusagen verfestigte politische Strukturen anzutreten und die im Prinzip bei jeder Gelegenheit auch zu attackieren. Das ist auch im Prinzip sowas, was zurzeit gibt es gerade eine ganz neue Wortschöpfung, apokalyptischer Populismus, wo man wirklich von der Politikwissenschaftlerin Wendy Brown, wo man wirklich tatsächlich Leute hat, die im Prinzip das ganze System in Grund und Boden schießen wollen. Und das ist sozusagen, das sind alles Elemente, die man eben im Populismus insgesamt oder findet. Das Besondere ist dann, wenn man über den Rechtspopulismus redet, dann ist es halt dabei so, also erstmal ganz grundsätzlich, muss man vielleicht nochmal ausholen, dass es an diesen Mustern erstmal natürlich nicht alles falsch ist und auch nicht alles problematisch ist. Denn natürlich ist es so, dass es ist sozusagen ein ureigenstes Motto natürlich einer Demokratie, dass sich Leute auch Gehör verschaffen und eben gerade auch berechtigterweise danach streben, ihre Stimme geltend zu machen. Was beim Rechtspopulismus besonders ist, dass sozusagen der Volksbegriff, der bemüht wird, im Deutschen natürlich immer noch mal einen ganz besonderen Beiklang hat, aber das ist vielleicht was für später. Dieser Volksbegriff oder die People Peuple, auf Französisch, wie auch immer man das dann nennen möchte, sozusagen immer nur einen bestimmten Teil der Bevölkerung umfasst. Und das heißt also sozusagen, es gibt Gruppen, die von vornherein nicht dazugehören, die von vornherein ausgesondert werden. Und das sind dann natürlich ganz klar auch, das haben Sie in Ihrer Einführung gesagt, die Leute, die nicht zum zu sozusagen Mehrheitsbevölkerung vielleicht gehören, also ethnische Minderheiten, dann Leute, die eine abweichende sexuelle Orientierung haben. Man kann das Ganze unter dem Motto exklusive Solidarität zusammenfassen. Und das ist sozusagen der Unterschied, der dann auch einen rechten Populismus von einem linken Populismus beispielsweise unterscheiden kann. Der linke Populismus, der dann sozusagen darauf zielt, dass die kleinen Leute, das sagt der rechte Populismus auch, die kleinen Leute sozusagen sich zusammenschließen, aber eben gerade aus allen Schichten, aus allen Nationalitäten, um eben gegen die Eliten dann einzutreten. Und das ist beim Rechtspopulismus nicht so. Und man könnte diese ganze Terminologie noch weiter aufschlüsseln. Es gäbe dann auch noch einen Populismus der Mitte, wo sozusagen das Leistungsträgerprinzip sehr, sehr, sehr stark gemacht wird. Das sind alles Punkte, die im Prinzip dann aber ja immer wieder gewisse Schnittmengen auch mit dem rechten Populismus aufweisen. Und vielleicht kommen wir auch im Laufe des Gesprächs nochmal darüber zu sprechen. Wichtig ist sozusagen, dass es darum geht beim rechten Populismus, dass die grundsätzlichen Anrufungen von einem Volk gegen die Elite sind und dabei aber ganz, ganz klar darin unterschieden wird, dass es sozusagen Leute gibt, die davon vertreten sind, die drinnen sind und Leute, die draußen sind. Also sozusagen sich das Ganze auch immer gegen andere Leute richtet, also gegen die anderen.
Da würde ich ja jetzt mal noch unterstellen, dass es ja da gewisse Übereinstimmungen zum Rechtsextremismus geht. Was natürlich ja jetzt, bewege ich mich ja sehr auf jetzt sehr dünnem Eis. Wie kann man denn da Übereinstimmungen beziehungsweise dann auch natürlich Abgrenzungen definieren? Was ist da der Unterschied, was dieses inklusive Volk, sage ich jetzt mal, bedeutet?
Also man kann in der Politikwissenschaft oder ganz grundsätzlich kann man davon sozusagen von einer extremen Rechten sprechen, wenn es darum geht, dass man eben autoritäre, nationalistische oder rassistische Vorstellungen sozusagen bedient. Und wenn wir dabei jetzt auf die rechtspopulistischen Parteien in Europa oder in der Welt gucken, dann sieht man natürlich, dass das Bestandteile sind, die dort auch von den Populisten sozusagen bedient werden. Das Besondere ist, also wenn man so möchte, ist der Rechtspopulismus ein Teil der extremen Rechten und weist da ganz klar Schnittmengen damit auf. Und insofern ist das richtig, was Sie sagen. Und das ist sozusagen auch die große Herausforderung, vor der man derzeit auch politisch und auch wissenschaftlich steht. Was ist eigentlich das Neue daran? Und natürlich ist das Neue am Rechtspopulismus oder sozusagen, man könnte auch sagen, von der modernisierten extremen Rechten, dass das, es gibt natürlich nicht mehr sozusagen diesen ganz, ganz offenen Rassismus, den man, oder was heißt natürlich nicht, habe ich jetzt gesagt, so ist es auch nicht, das findet man natürlich auch noch zum Teil, aber es ist nicht mehr das dominante Narrativ, sondern es geht heute eher um so etwas, nicht um Rassen in dem Sinne, sondern es geht um kulturelle Homogenität, um Identität. Das sind so Schlagworte, die man findet. Also gerade wenn man jetzt in Deutschland sozusagen den Diskurs auch der letzten Monate gehört hat, dann ist es immer wieder darum, dann geht es darum, man kennt diese Schlagworte, die es zurzeit gibt, Umvolkung etc. Es sind immer wieder Punkte, bei denen es dann darum geht, dass sich dort sozusagen etwas verschiebt durch eine Einwanderung und dass sozusagen die kulturelle Basis, auf der sich eine vermutete Mehrheitsbevölkerung vielleicht verorten würde, dass die sozusagen zu erodieren droht. Und das ist sozusagen eine Modernisierung oder neuer Zug in dem Rechtspopulismus. Mhm.
Was ist dann, was kann man als Abgrenzung sagen? Also überhaupt jetzt auch mit der, mit dem Verhältnis zur Demokratie? Also wie sieht es da beim Rechtspopulismus aus?
Ja, also das ist so, dass das ist auch eine zwiespältige Geschichte an der da tatsächlich. Also es ist so, was uns sehr, sehr, sehr stark auffällt, ist, dass natürlich in rechtspopulistischen Parteien sehr, sehr, sehr häufig direkte Demokratie auch gefordert wird, um sozusagen auch, merkt man aus der Schweiz, da ist die Schweizer Volkspartei zum Beispiel ganz, ganz stark drin, dass immer wieder auch sehr, sehr, sehr starke populistische Meinungen da durchgesetzt werden sollen damit. Und das ist sozusagen auch ein taktisches Ausnutzen der direkten Demokratie als Mittel. Gleichzeitig, und das muss man halt auch sagen, natürlich gibt es das Gefühl, und das ist auch nicht ganz unberechtigt, dass sich sozusagen die Parteien immer alle weiter angenähert haben. Das ist sozusagen ein, man könnte dann sagen, einen Machtblock oder sowas gibt. Und man sich davon eben abgrenzen möchte und eben eine andere Politik haben möchte. Und das ist auch ein legitimes demokratisches Empfinden, was sich da artikuliert. Es ist nur die Frage, in welche Richtung sich das kanalisiert. Und was wir in den letzten Monaten und ja mittlerweile Jahren, muss man ja sagen, erkennen, ist halt, dass ja eindeutig sich diese sagen wir mal, diese Unzufriedenheit ja ein ganzes Stück weit nach rechts verlagert hat und eben gerade in Deutschland unter anderem natürlich Kräften wie der AfD Auftrieb gegeben hat.
Das ist ein ganz gutes Stichwort, wenn wir mal die Geschichte des Rechtspopulismus in Deutschland dann, wir haben ja kurz ja schon gesagt, kommt aus der extremen Rechten, beziehungsweise aus autoritär völkischem Denken. Vielleicht können Sie da ja mal die Entwicklung aufzeigen, so bis heute, und auch vielleicht auch die Einflüsse, die vielleicht auch die deutsche, rechtspopulistische Bewegung in Anführungsstrichen beeinflusst haben.
Ja, ich versuch's mal. Ich werde mich hierbei so ein bisschen an die, ja, einfach nur auf Parteien beschränken, die wir in der Bundesrepublik einfach sehen konnten. Und da ist natürlich sozusagen die erste und wichtigste an der Stelle die NPD, die es ja auch noch bis heute gibt. Wenn man schaut, dann ist das sozusagen eine Partei, die natürlich ganz starke Traditionen und noch immer programmatische Bestandteile dann auch noch aus dem Nationalsozialismus mitgeschleppt hat. Und das ist sozusagen was, wo man das auch modernisieren wollte und in neue Bahnen lenken wollte, es ihr aber nie so wirklich gelungen ist im Endeffekt. Und das ist sozusagen eine Kraft, die wir ja bis heute sozusagen natürlich noch sehen. In der Zwischenzeit oder dann Ende der 80er stark geworden sind beispielsweise die Republikaner, die dann auch in Baden-Württemberg zeitweise im Parlament saßen, ins Europaparlament eingezogen sind. Dann in den 90er Jahren haben wir die DVU als eine Partei, die ja auch so zwischen, man würde heute sagen, wahrscheinlich eine rechtspopulistische Ansprache gewählt hat und da eben eine Rolle gespielt hat. Und dann ist es so, dass praktisch während der 80er und 90er Jahre in Österreich der Aufstieg der FPÖ unter Jörg Haider begann. Und da ist dann sozusagen das erste Mal auch es so gewesen, dass wirklich versucht wurde, diesen politischen Stil und diese Botschaften, die dort gesendet wurden, zu kopieren. Und dann hat sich in Deutschland eine Partei gegründet, damals die hieß Bund Freier Bürger. Auch da gibt es gewisse Parallelen sozusagen zur Gründungsgeschichte der AfD heute, also ähnliche Leute, die in den Initiatorengremien sozusagen saßen, wirklich ein starker Überhang auch aus dem von Leuten, die aus der FDP kamen und dort nicht mehr ihre Heimat gefunden haben. Und die haben damals versucht, sozusagen im Prinzip den Stil der FPÖ ein ganzes Stück weit zu kopieren und damit eine Partei aufzubauen. Das hat hier nicht geklappt. Und dann ist es so gewesen, dass dann immer mehr auch sozusagen Strategien und Einflüsse aus dem Ausland adaptiert wurden und kopiert wurden. Das ist bei der NPD dann versucht worden, unter anderem dann unter Andreas Mohler, der dann versucht hat, Alain de Benoist, das ist ein französischer sozusagen Vordenker des Rechtspopulismus, der erneuerten Rechten, einer neuen Rechten, für die NPD nutzbar zu machen. Das hat da nicht wirklich geklappt. Das ist sozusagen was so um das Jahr 2010 herum ganz gut sichtbar war. Dann kam, das muss man so sagen, im Prinzip die große Krise ab 2008. Die große Problematik, die man dann natürlich sozusagen mit der Euro-Rettung gehabt hat. Dann gab es die Partei UKIP in Großbritannien, die sehr erfolgreich wurde, und in Deutschland ist halt eben gerade sozusagen keine Partei gewesen, die wirklich Kritik an der Euro-Rettungspolitik geübt hat, außer der Linken dann tatsächlich. Aber es gab sozusagen, die war aber für die Gruppen nicht wählbar, die praktisch anfällig oder für eine rechtspopulistische Ansprache auch waren. Und das ist dann hat dann dazu geführt, dass sich eben viele Leute aus eigentlich eher aus einem liberalen und dann konservativen Umfeld, CDU, FDP, dort auch abgewendet haben und dann eben gerade auf die sich neu gründende oder neu gegründete AfD sich der angenähert haben und dann eben ihr zum Aufstieg verholfen haben. Und das ist sozusagen die Geschichte, die wir bis heute sehen. Und es gab in der Zwischenzeit dann in den 2000er Jahren unterschiedliche andere Gründungen. Also am prominentesten vielleicht die Freiheit. Und die ist dann sozusagen ja von der AfD, wenn man so möchte, absorbiert worden. Und das ist auch der Trend, den wir zurzeit sehen, dass wirklich die AfD sozusagen eigentlich mehr oder weniger auch zu einem, ja, wie so eine Magnetwirkung hat, ne? So, dass da wirklich viel hinfließt. Und das ist der Stand, den wir heute beobachten können.
Das haben sich dann sehr, sehr oft dann auf die Parteienlandschaft konzentriert. Was gibt es dann außerhalb dieser Parteienlandschaft noch für Protagonisten, Bewegungen, also in ganz unterschiedlichen Metiers, Medien, Wirtschaft etc.? Gibt es da, mal abgesehen davon, gibt es da erstmal ein Netzwerk oder sind das auch alles unabhängig voneinander agierende Akteure?
Also sowohl als auch. Es gibt Netzwerke und es gibt unabhängige Akteure. Wenn man jetzt mal so ein bisschen schaut, vielleicht nochmal das Stichwort Protagonisten bemüht, dann ist das dann unter anderem, würde man dann auch Gruppierungen nennen müssen wie die Identitäre Bewegung, die dann auch aus Frankreich mehr oder weniger und Österreich dort schon sehr stark war und dann nach Deutschland sozusagen rübergekommen ist mehr oder weniger und hier einfach in den letzten Jahren Aufstiege und Erfolge feiert. Da geht es um, und das ist sozusagen auch einer der Punkte, die wir jetzt beobachten können, also so um, ich habe dieses Stichwort Umvolkung vorhin schon mal gesagt, was im Diskurs ist, also wenn man in Charleston, Virginia diesen Aufmarsch von den White Supremacists sich angeschaut hat und die haben gesagt, you will not replace us. Also ihr werdet uns nicht ersetzen und das ist sozusagen ein ganz großes Narrativ dieser identitären Bewegung, dass man dann da sagt, es gibt den großen Bevölkerungsaustausch durch die Zuwanderung Zuwanderung von beispielsweise Muslimen in europäische Staaten und dadurch ändert sich sozusagen alles und das ist natürlich was in der Flüchtlingskrise eine ganz große Relevanz bekommen hat und dann dort sozusagen ein Stück weit auch erklärt, warum diese Motive dort auftreten. Was gibt es darüber hinaus? Natürlich ist es so, dass wir ein Netzwerk auch von extrem rechten Akteuren haben, ein Netzwerk von intellektuellen Akteuren. Dann beispielsweise, gibt es tatsächlich brillante Intellektuelle, muss man tatsächlich auch sagen, auf der Rechten. Neue Rechte ist sozusagen als Sammelbegriff dafür vielleicht ganz, ganz passend. Institut für Staatspolitik, Götz Kubitschek ist da so ein Vertreter, der wirklich sozusagen eine außerparlamentarische Opposition praktisch von rechts versucht hat, in den letzten Jahren noch aufzubauen. Das sind einfach Akteure, die eine Rolle spielen und ja, man kann sozusagen endlos eigentlich darüber reden, merke ich jetzt auch gerade wieder. Gibt es natürlich, wenn man sich sozusagen die Medien anschaut, auch sozusagen einerseits übliche Verdächtige, die rechtspopulistische Ansprache betreiben, beispielsweise Junge Freiheit, aber dann auch so wirklich extrem libertäre Medien wie die Eigentümlich Frei, wo man sozusagen auch eine Schnittmenge sieht bei dem, was man in der AfD in der Anfangsphase vor allem auch gesehen hat, also einen ganz, ganz starken Liberalismus, aber der wirklich nach rechts offen ist. Da kann man an diesen Medien ganz gut sehen. Dann gibt es eine ganze Menge Medien, die dann tatsächlich auch mit der Zeit sich nochmal verändert haben in den letzten Jahren. Also beispielsweise der Cicero ist so ein Blatt, der dann wirklich seine Ansprache nochmal geändert hat, viel, viel stärker auf eben diese Motive zugeschnitten hat und seine Auflage dadurch auch gesteigert hat. Anderes Beispiel dafür ist das Kompaktmagazin von Jürgen Elsässer. Ganz wichtiger Player dabei auch wirklich seine Auflage massiv gesteigert. Das ist sozusagen, was man vielleicht zu Medien als groben Überblick mal sagen kann. Darüber hinaus ist dann natürlich so, die Wirtschaft haben Sie, glaube ich, gerade auch schon angesprochen, da geht es darum, das ist sozusagen eine der Paradoxien eigentlich ein bisschen, in Deutschland, oder es ist eigentlich keine Paradoxie, die Wirtschaft in Deutschland ist sehr stark exportorientiert. Insofern ist es da schwer, bei den ganz, ganz großen Unternehmen, ganz, ganz großen Konzernen der Wirtschaftselite, wenn man so möchte, zu landen mit so einer häufig protektionistischen Ansprache. Wer aber dann dafür sozusagen in der in den letzten Jahren dann doch recht offen war, das waren kleinere Unternehmensverbände, beispielsweise der Verband der Familienunternehmer, hat dann auch irgendwann seinen Kurs wieder geändert. Aber das ist sozusagen was, wo man sehen kann, da gibt es durchaus Netzwerke, die im Prinzip in diesen ideologischen Becken sozusagen ein bisschen fischen. Wie man da noch dazu nehmen könnte, ist dann auch, das sind so Verbände wie die Zivile Koalition beispielsweise von Beatrix von Storch, die eigentlich ein Mediennetzwerk aufgebaut hat, aber Beatrix von Storch war gleichzeitig auch mit Hans-Olaf Henkel in verschiedenen Wirtschaftslobbygruppen sozusagen vertreten und hat dort wichtige Positionen vertreten. Und das ist sozusagen das, was man sagen kann. Also natürlich ist sozusagen auch die, wenn man jetzt mal die AfD als Beispiel nehmen würde für den Rechtspopulismus in Deutschland, ist natürlich nicht einfach vom Himmel gefallen, einfach nur passiert, sondern das sind schon Gruppen, die sozusagen da im Vorfeld über Jahre auch versucht haben, an Boden zu gewinnen. Und irgendwann ist es dann halt so, dass es dann der Zeitgeist sozusagen ein Stück weit dreht und sowas möglich ist. Einen weiteren Akteur, den man noch aufzählen könnte, wäre die Hayek-Gesellschaft, weil ich das vorhin schon mal angesprochen habe. Also sozusagen diese ganz harte, liberale Ausrichtung, wirklich so wenig Staat wie möglich. Und die dann auch trotzdem sehr, sehr, sehr offen ist, gleichzeitig für einen starken konservativen Drall in der ganzen Argumentation.
Aber das ist ja ein sehr interessantes Thema, weil, wie Sie das ja auch schon gesagt haben, ist das ja eigentlich ein Widerspruch. Oder sagen wir mal so, es gibt ja viele Gruppierungen, die sich ja dann da widersprechen. Also die einen dann eher was völkisch-autoritäres und Abschottendes dann sehen und auch sehr auf eine protektionistische Wirtschaft, was auch wahrscheinlich heißt, so, dass man auch Ideen hinterherhängt, dass man sich selbst versorgt, in Anführungsstrichen, in Deutschland oder was man dann noch weiterhin so als deutsches Reich oder sowas dann halt sieht. Und natürlich welche, die ja jetzt ja gar nichts gegen den Freihandel an sich haben, also eigentlich sehr libertär sind. Und Hayek ist ja ein gutes Beispiel. Erstens, wie verträgt sich das? Und zweitens, ist das dann nicht eigentlich zum Scheitern verurteilt? Sollte man denn dann eigentlich mal in eine, was auch immer, Regierung eintreten und dann ja irgendwas umsetzen müssen?
Ja, das ist natürlich, also fangen wir vielleicht mal mit der zweiten Frage an. Es sind ja jetzt so zwei gewesen im Prinzip. Ist das sozusagen zum Scheitern verurteilt, wenn man in eine Regierung eintritt? Das ist ja tatsächlich dann genau die große Frage natürlich auch. Und wenn man sozusagen Umfragen sich anschaut, dann trauen die meisten Leute ja auch rechtspopulistischen Akteuren, Parteien eigentlich gar nicht zu, dass sie die Probleme lösen. Aber sie sagen immer, sie benennen sie. Und das ist sozusagen einer der Punkte, wo man dann natürlich dann auch berechtigterweise die Frage stellt, wird sich da was ändern dadurch? Ist das sozusagen einer der Punkte? Aber vielleicht dann auch noch mal was für später. Das andere ist, wie verträgt sich das? Also man muss es so sagen, was man im Rechtspopulismus in Deutschland sozusagen die letzten Jahre beobachten kann, das sind, wenn man ganz, ganz grob spricht, sind das ungefähr, oder nicht ungefähr, dann sind es drei Strömungen. Das ist einmal eine starke konservative, nationalkonservative Ausrichtung. Das andere ist eine starke, radikal neoliberale Ausrichtung. Und das dritte ist halt eben ein völkischer Flügel. Das ist genau das, was Sie gerade auch angesprochen haben. Und darüber hinaus aber natürlich noch Gruppen, die vielleicht auch gar nicht unbedingt in alles einzuordnen sind, dann sowas wie Lebensschützer, fundamentale Christen, Antifeministen etc. Und es ist ein sehr heterogenes Spektrum, wo man dann wirklich auch zurzeit im parteipolitisch organisierten Rechtspopulismus dann beispielsweise bei der AfD dann auch wieder sieht, dass es ja diese Streitigkeiten gibt, wo man gar nicht genau weiß, in welche Richtung das geht. Aber wie verträgt sich das? Das war ja die Frage. Mhm. Wenn man den, das verträgt sich tatsächlich sozusagen nur auf dem Papier ziemlich gut. Ne? Das ist so, man sieht das in der Anfangsphase der AfD. Man hat dort, einfach mal um das Beispiel zu bemühen, man hat dort natürlich praktisch mit Bernd Lucke jemanden gehabt, der eine Expertise sozusagen eigentlich immer stark gemacht hat und gesagt hat, okay, wir müssen sozusagen zusehen, dass wir hier im Prinzip Regeln einhalten. Ne? Und das ist ein Motiv, das kennt man aus dem deutschen Ordoliberalismus sozusagen. Das ist ein wirtschaftsliberales Denken, das aber trotzdem eine gewisse Staatlichkeit kennt. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass dieser Bezugsrahmen dann halt eben immer, und das ist, so heißt es auch in Deutschland, die Volkswirtschaft ist. Also der nationale Bezugsrahmen. Und da hat man sozusagen schon so ein Grundmotiv. So sind Staaten eben organisiert. So ist die Welt organisiert und in den Bahnen denken wir jetzt und darum haben wir uns zu kümmern. Das ist sozusagen fast eine Fahrtabhängigkeit in diesen Punkten. Dieser ganze liberale Konservatismus, der widerspricht dieser Auffassung insofern, dass natürlich ein freierer Handel oder noch mehr Handelsbarrieren abfallen sollen, aber der nimmt gleichzeitig Bezug darauf, dass es natürlich Elemente gibt, die Leute trotzdem zusammenhalten und dass es trotzdem kleine Einheiten gibt, auf die man sich berufen soll. Und da kommen dann Motive natürlich wie Kultur, wie Identität ins Spiel. Und insofern gibt es da auch immer eine ganze Menge Überschneidungspunkte und wo es dann eben doch zusammen funktioniert. Und da kommt dann natürlich, wenn ich diese Stichworte gerade genannt habe, sowas wie ein völkische Gedanken ganz, ganz schnell rein. Also die Vorstellung eines ethnisch geschlossenen Volkes, das Deutsche, wenn es mal ganz übersteigert sagt, natürlich alle weiß sind erstmal, nicht zu dunkle Haare haben und irgendwie dieselbe Sprache sprechen und dieselbe kulturelle Bezüge haben. Und das und das natürlich dann auch sozusagen an dem Boden, auf dem man lebt, koppeln. Und das ist dann schon was, wo man sagen kann, es gibt in all diesen Punkten immer wieder Überschneidungspunkte, auf die man sich für eine Zeit lang zumindest einigen kann. Und dann ist halt die Frage, in welche Richtung das Pendel sozusagen ausschlägt, bis wann irgendwer auch abspringt.
Da wäre ja auch interessant dann, weil, also ich würde jetzt mal schon interpretieren, dass es dann einen gemäßigten Flügel gibt, dass es dann einen doch sehr weit rechts stehenden Flügel gibt, vielleicht noch irgendwas in der Mitte und noch nicht mal in der Hinsicht so demokratiefeindlich, wenn man Demokratie als etwas versteht, was die Mehrheit gewinnt, definiert. Wie sieht das denn dann auch bei den, bei Wählern rechtspopulistischer Parteien aus oder auch bei Menschen, die halt meinetwegen dann zu Pegida, zu Demonstrationen dann gehen? Sehen die das ähnlich oder kann man eigentlich davon ausgehen, dass vielleicht sogar solche, die jetzt gar nicht in irgendwelchen Funktionärsebenen drin sind, dass die vielleicht sogar radikaler sind und das eigentlich sogar die Funktionäre sogar mehr vor sich hertreiben mit viel radikaleren Ideen?
Ja, das ist eine gute Frage tatsächlich. Also es ist so, was wir sehen können, ist, dass es was wir die letzten Jahre in Deutschland beobachten können, ist, dass es eine relativ sagen wir mal, eine relativ zornige Masse so auf der Straße zum Teil gibt. Also was wir sehen gerade bei Pegida ist das natürlich, das hat man ja das Gefühl gehabt, dass da wirklich was angepiekst wurde und auf einmal entlädt sich da was. Was dann auch natürlich ein Stück weit Parteien vor sich hertreibt, wo dann auch die AfD ja sozusagen eine ganz direkte Bezugnahme auf Pegida vermieden hat. Insofern kann da schon was dran sein, wenn wir sehen, was dann auch die letzten Jahre passiert ist mit den natürlich mit dem Anstieg fremdenfeindlicher Straftaten, dass dann natürlich einfach wirklich auch neue Grenzen überschritten werden. Andererseits sehen wir aber auch, dass wir, und dann werde ich mal einfach an ein, zwei Stellen dann doch konkret, also man sieht Leute aus dem Schatten treten, wie Björn Höcke beispielsweise, der, und das kann man so sagen, beispielsweise Anfang des Jahres seine eine Rede gehalten hat, die ist faschistisch. Da muss man nicht drum rumreden. Da geht es darum, dass man dass eine Einheit von oder das Parteibewegung ist und eben die Macht an sich reißen soll. Und das eben auf Grundlage eben gerade stark nationalistischer Motive. Und da wird es dann schon so, dass man sagen muss, na okay, also man sieht schon, dass Leute in Führungsämter auch gekommen sind, die eine ganz harte, radikale, zuspitzende Art und Weise haben und wo es dann auch tatsächlich gefährlich wird. Ne? Also so für, das sind Dinge, die man eigentlich sozusagen in einem demokratischen Diskurs nur schwer dulden kann. Ne? Und das ist ein Punkt, den man auf jeden Fall im Auge behalten muss.
Diese sogenannte Flüchtlingskrise, also ein schreckliches Wort, also einfach, dass Menschen zu uns gekommen sind, die vor Krieg, Terror oder auch einfach aufgrund des Wirtschaftssystems, nenne ich es jetzt mal, nach Deutschland geflohen sind. Dass das ja 2015, sagen wir mal, sehr viele gewesen sind, das hat ja zu der Popularität beziehungsweise zum Erfolg von Parteien, aber wie auch wie so Bewegungen wie die Pegida auf einmal dann auch dann geführt. Wenn wir jetzt mal weiterdenken, sollte jetzt diese ganze Abschottungspolitik komplett funktionieren und es kommt jetzt kein Mensch mehr, also das alles ist nur spekulativ, würde dann auch der Einfluss von, sagen wir jetzt mal, der AfD beziehungsweise von so rechten Medien, aber auch dann auf der Straße Demonstration, würde der dann zurückgehen, komplett wieder negiert werden? Oder ist das jetzt was Festgefahrenes?
Festgefahren ist in der Politik ja immer wenig. Ja? Das ist, was wir sehen in den letzten Monaten, ist natürlich, dass sich in den Umfragen und auch in Wahlergebnissen nicht mehr diese ganz, ganz hohen Ausschläge feststellen lassen für die AfD, wie es vielleicht noch vor einem Jahr war. Was allerdings, oder sagen wir es mal so, was ich, ist es vorbei damit? Das glaube ich nicht, weil natürlich, es haben sich, da können wir mal das Beispiel Pegida natürlich dann auch nehmen, soll nicht immer nur über Parteien reden. Auf diesen Demonstrationen haben sich unterschiedliche Leute einfach auch kennengelernt, ausgetauscht und natürlich neue Präferenzen auch auf dieser Basis entwickelt. Und das ist was, was uns beschäftigen wird. Also das ist nicht so, dass das einfach, also gerade wenn wir an Dresden denken, wie viele Leute da auf der Straße waren, was eine Zeit lang nachwirken wird, in jedem Fall. Und darüber hinaus darf man nicht vergessen, dass der Rechtspopulismus in Deutschland einen anderen ganz großen Gegner hat, und das ist Angela Merkel. Und die Politik eben gerade, die sie vertritt, das Abwartende, das, was ich eingangs auch sagte, im Prinzip den Punkt, dass man sozusagen eine relativ ununterscheidbare Parteienlandschaft hat. Und man sieht ja jetzt gerade auch im letzten Wahlkampf, dass beispielsweise die SPD auch eine Konfrontation, sozusagen eine programmatische Festlegung vielleicht weiter nach links oder sowas dann auch scheut, sondern wieder versucht, mehr in die Mitte zu rücken. Und das sind natürlich alles Effekte, wo man sieht, das ist eigentlich der Nährboden, von dem sich Populisten sozusagen dann auch bedienen und auf dem sie groß werden können. Das ist eben gerade im Grunde ganz wenig Polarisierung im Parteienspektrum gibt sonst. Und dann kann man auf alles draufhauen und kommt als einzige und erscheint als einzige Alternative. Den Namen hat sich ja beispielsweise dann auch die AfD gegeben. Und das ist dann, das ist sozusagen der Grund, warum ich denke, das wird noch nicht vorbei sein oder es ist noch nicht vorbei. Und das ist vielleicht dazu einfach mal als Antwort so zu sagen.
Da können wir auch mal gleich auch eingehen, jetzt mal weg von irgendwie, diesen anti-einwanderungs-rassistischen Ausfällen. Gibt es ja dann auch noch so dieser, ne, immer so groß umschrieben, Kampf der Political Correctness, der ja auch eigentlich ein ziemliches Einigungsmotiv ja eigentlich auch ist von Rechtspopulisten, die ja vielleicht gar nicht so irgendwie was Völkisches oder antidemokratisches Prinzip verfolgen, aber es ihnen, ich glaube gar nicht anders sagen können, richtig auf die Nerven geht, dass sie jetzt dann nicht mehr, oder wie sie es dann halt ausformulieren, nicht mehr das sagen dürfen, was sie sagen, was natürlich aber immer diskriminierende Sprache ist. Also auch in Baden-Württemberg hat das ja auch, oder hat es ja auch große Wellen geschlagen, dann diese angebliche Beeinflussung von Schulkindern bezüglich Sexualität. Wäre das dann zum Beispiel ein Thema, was dann halt weiterhin darüber hinaus, neben irgendeiner Verschwörungstheorie, noch solche rechtspopulistischen Strömungen verbindet?
Ja, also das ist auf jeden Fall was wir in allen, also wirklich international beobachten können. Also kommen wir wieder mal zum amerikanischen Präsidenten vielleicht an der Stelle. Also das ist seine Standardverteidigung. Also dass man sagt, er sagt jedes Mal wieder, er wird nicht sich auf Political Correctness beziehen oder wird nicht Political Correct sprechen. Und das ist natürlich auch aus Sicht von Rechtspopulisten ganz, ganz logisch, weil es gehört dazu, zu dem Punkt, den wir ganz am Anfang schon besprochen haben, eben gerade zu der ganzen Inszenierung, dass man eben gerade gegen ein Establishment antritt. Ein Establishment, das sich auch sprachlich abschließt, das sich sprachlich abschottet, das sozusagen an den Leuten vorbeiredet, wie es an den Leuten vorbeiregiert. Und das sind Motive, warum auf jeden Fall diese Political Correctness oder Political Incorrectness, ja, also eine der ganz wesentlichen Triebkräfte ist, die Rechtspopulisten verfolgen. Und das wird sozusagen als einer der Wesenskerne mit Sicherheit stehen bleiben, ja.
Ist es denn dann so, dass so Rechtspopulismus eigentlich vielleicht ein bisschen plakativ, aber so die Angst des weißen älteren Mannes vor Machtverlust und nicht mehr seine Welt, wie er sie gekannt hat oder beziehungsweise auch einfach nur imaginiert hat, dann verloren geht und das eine Abwehrreaktion ist? Und es sozusagen, um mal eine konkrete Frage zu stellen, wenn der weiße Mann, der jetzt 60 ist, um mal bei so einem Vorurteil zu bleiben bei AfD, was ja auch nicht stimmt, aber mal zu bleiben, wenn der sozusagen dann nicht mehr auf der Welt ist, würde sich das dann einfach würde es dann vorbeigehen, diese Welle, weil ja die jüngere Generation in Frieden, Toleranz und Wohlstand dann und Völkerverständigung lebt.
Also ich halte zum Beispiel, das ist ganz interessant, dass Sie das anbringen, weil man hört dieses Motiv ja auch ganz, ganz oft mit dem alten weißen Mann. Da halte ich gar nichts von tatsächlich, weil man hat den, wenn man, ich bin jetzt mal genauso plakativ, wenn man andere Parteien guckt, hätte man da die alten weißen Männer nicht, dann hätte man auch praktisch die Parteien gar nicht mehr. Ne? Also natürlich hätte man noch, also es ist sehr plakativ, sage ich ja auch, es gibt natürlich viele, viele andere Leute, die in den Parteien mit sind, aber es ist natürlich immer noch eine der wesentlichen Trägergruppen von Parteien und und die eben auch politisch Einfluss oder einfach politische Träger sind. Insofern, da kommt mir der alte weiße Mann einfach immer zu schlecht weg, deswegen sage ich das hier so. Und diese Gleichung stimmt halt leider auch nicht. Also es ist so, dass wir sehen, dass wirklich die Jugend erschreckend hohe Zustimmungsraten beispielsweise, also zum Teil zu rechtspopulistischen Äußerungen aufweist, dass auch die, wenn wir nochmal exemplarisch kurz auf die AfD eingehen, wirklich die junge Alternative auch nochmal noch stärkere, noch härtere Positionen vertritt als die Parteiführung zum Teil. Und dass man dort auch eine ganze Menge aus dem Spektrum beispielsweise rechter Burschenschaften und so weiter einfach Zulauf gewonnen hat und diese identitäre Bewegung eben im Grunde auch ein Jugendphänomen ist oder eine Jugendbewegung vor allem ist. Und das sind schon Punkte, wo man einfach sagen muss, das ist, es wird damit nicht aufhören. Also es ist nicht so, dass wir in 10, 20 Jahren da einfach Entspannung erwarten dürfen, sondern da sind einfach wirklich in den letzten Jahren, haben sich dort zu viele Verschiebungen auch einfach eingestellt, als dass man sich da zurücklehnen könnte und sagen könnte, das war's.
Das ist ja auch nochmal ein gutes Stichwort jetzt zur konkreten Politik. Also ich finde immer das Beispiel ganz gut, als jetzt, ich weiß gar nicht mehr, wann es war, aber im Winter, waren ja die Wahlen in Holland, in den Niederlanden. Und da haben ja alle sich erleichtert gezeigt, dass Geert Wilders jetzt nicht stärkste Kraft geworden ist und auch im Gegensatz zu den Umfragen ja auch verloren hat. Was ja dann da gerne verschwiegen wird, ist ja, dass aber die Politik, die er fordert, dass ja viele holländische Parteien, also namentlich auch dann die stärkste Partei, die Christdemokraten, ja auch davon viel übernommen haben. Also inwiefern haben denn jetzt schon gegenwärtig so rechtspopulistische Forderungen Eingang in die Politik gefunden, was erstens Forderungen von, ich nenne es jetzt mal etablierten Parteien, Forderungen, aber vielleicht auch Medien, also was auch Medien jetzt auf einmal neu fordern oder neuen Blick auf bestimmte Sachen haben. Und was auch schon umgesetzt worden ist.
Ja, also da kann ich Ihnen nur zustimmen. Also genau das, was gerade das Beispiel in den Niederlanden ist, da ein gutes Beispiel. einfach weil es da auch schon seit Jahren so ist. Also da hat sich ganz, ganz viel verschoben durch den Einfluss von der Freiheit. Und deswegen hat sich auch in Deutschland die Freiheit gegründet als Partei, um eben genau daran anzudocken. Dort war sozusagen der Islam schon als ein Feindbild identifiziert worden von rechten Populisten, das dann immer wieder bedient wurde in Einwanderungsgesellschaft oder mit der kolonialen Geschichte der Niederlande natürlich dann auch nochmal sozusagen nochmal stärker aufgeladen und symbolisierbar. Also das ist was, wo man das sozusagen im Ausland gut sehen kann. Was man in Deutschland in den letzten Monaten und Jahren natürlich sehen kann, ist ganz eindeutig, na klar hat sich da was verschoben. Also man hat erst gesehen, wo die sogenannte Flüchtlingskrise dann ausgebrochen ist, dass dort am Anfang sozusagen die Es ist ja auch so gewesen. Ein Stück weit eine Euphorie da war, dass man das, wie es dann die Kanzlerin damals auch gesagt hat, dass man das schafft, dass alle auch mit anpacken und dann irgendwann natürlich im Angesichts der Umfragewerte, die dann da dort auch zu beobachten waren, dann als erste CSU natürlich dann damit auf diesen Kurs aufgesprungen ist, auf den Zug aufgesprungen ist und sich und ganz stark gegen sozusagen die Politik dann auch ihrer eigenen, sind ja dann auch Koalitionäre gewesen oder immer noch gestellt hat und dadurch natürlich ganz, ganz viel verschoben hat. Also es ist die ganzen Abkommen, die letzten Jahre auf europäischer Ebene getroffen wurden, sind natürlich abschottend. Ja? Und es ist so, dass das dazu beiträgt, dass Rechtspopulisten insgesamt der Wind ein Stück weit aus den Segeln genommen wird, aber sich der Diskurs einfach völlig verschiebt. Und das ist das, was sich dann auch eben in den Medien widerspiegelt, wenn man die Medien jetzt vielleicht mal so als Seismografen für den Zeitgeist dann auch anschaut. Also die Vokabeln, die jetzt hier bei uns am Tisch jetzt auch schon ein, zwei Mal gefallen sind, Umvolkung, Austausch, all diese Dinge, das ist ja nichts mehr, was man nur noch in rechten Postillen liest, sondern das ist was eben seit ein paar Jahren dazugehört, sicherlich popularisiert. Und das ist eben dann auch wieder einer der Punkte, die man gerade an der Stelle nochmal betonen muss, die aber nicht erst 2015 begonnen haben, sondern eben 2010, 2008, 2009, wo im Prinzip Probleme identifiziert wurden, nicht ordentlich adressiert wurden und dann eben besetzt wurden. Einer, der das sehr, sehr, sehr stark gemacht hat, ist Thilo Sarrazin mit seinen Thesen. Natürlich ein bekanntes Beispiel dabei. Und es ist sozusagen einer der Leute, die vielleicht ein bisschen fast exemplarisch auf etwas stehen können. Also, dass jemand, der eigentlich in ein Sozialdemokrat erstmal dann umkippt, ja, und eben offen wird für, natürlich war es immer ein umstrittener Finanzsenator auch in Berlin, aber trotz allem sozusagen so als ein keine Scheu mehr hat, als ein herausgehobener Repräsentant seiner Partei solche starken Thesen zu vertreten. Und das sehen wir in den Medien beispielsweise, da muss man sich auch nicht scheuen, Namen zu nennen, Leute wie Matthias Matusek zum Beispiel, die eben auch sich mittlerweile ganz klar mit rechten, mit rechtsradikalen Autoren auch zeigen. Und das sind natürlich Effekte der letzten Jahre, die schon bedrohlich sind.
Wenn jetzt durch den Einzug rechtspopulistischer Parteien in Parlamente, also wenn wir jetzt an die Stimmung, die wird ja auch jetzt in den Medien oder auch überhaupt Äußerungen, jetzt wird ja aggressiver, es wird härter. Wie hat sich das denn konkret dann auch in Parlamenten dann geändert? Also was verändern denn solche Parteien eigentlich, wenn sie einziehen?
Ja, das ist tatsächlich so, dass man das bei, oder was das erstmal ist, ist immer, man hat das Gefühl, es gibt immer so einen Schock und dann erstmal das Ringen darum, wie man damit jetzt umzugehen hat. Was man sehen kann, dass, und da bleiben wir vielleicht mal beim Fall Deutschland, was man die letzten Jahre sehen konnte. Bei der NPD gab es sehr schnell einen Konsens, dass man sozusagen nicht mit der NPD koalieren darf, sowieso nicht, auch nicht zusammen abstimmen darf. Also es gab dann unterschiedliche Konsense, die dann immer in den einzelnen Bundesländern verabschiedet wurde, dass man sozusagen die Partei auch am Rand hält. selbst wenn sie im Parlament ist. Das ist jetzt beispielsweise, wenn man die AfD sich nochmal anschaut, dann ist das da schon strittiger. Also da ist es so, dass sich sozusagen ein solcher Konsens nicht überall bildet oder nicht so selbstverständlich bildet. Das ist das, wo man erstmal sieht, dass sozusagen die Parlamente da auch vor einer Herausforderung stehen, was wir in den letzten Jahren sehen. Was grundsätzlich eine Rolle spielt, ist, dass es trotzdem eine stärkere Polarisierung gibt. Und dass es natürlich so ist, dass wenn rechte Kräfte in Parlamenten sind, sie auch erstmal das Recht haben, weil sie eben demokratisch dann legitimiert sind an der Stelle, eben gewisse Dinge zu äußern und in den Diskurs einzuspeisen, die da vorher einfach nicht auftauchen. Und das sieht man dann eben immer mit sehr vielen provokativen Anträgen, die rechte Parteien einfach einbringen. Und das hat natürlich einzig und also wirklich den Zweck zu provozieren an der Stelle. Und das sind so Punkte, die natürlich eine ganz, ganz starke Polarisierung fördern und dann natürlich aber auch wieder den sozusagen am Ende in die Karten spielen sollen. Und das ist sozusagen was wie das Klima sich in Parlamenten verändert und natürlich auch dann wieder sozusagen diese geschlossene Front gegen die eine Partei zu haben, die dann eben gerade auch im Parlament als die einzige andere Partei erscheint. Und das sind sozusagen die Dinge, die man überall so ein Stück weit beobachten kann. Und dann gibt's natürlich dann immer noch regionale Unterschiede, wo es dann auch wirklich auch darum geht, dass man dann da im Einzelfall ganz konkret hinguckt und genau hinguckt.
Mhm. Das ist ja auch eine schwierige Frage. Wenn wir jetzt ja hier, ne, und, also sagen wir mal, das unser Auftrag der Vielfamilienethik ist ja auch immer diese Bildungsarbeit, auch gerade was in der außerschulischen Bildungsarbeit mit der Meinungsfreiheit. Und das ist ja ein hohes Gut, das sollte man ja auch dann natürlich achten. Wo hört das dann sozusagen auf? Weil eben nicht explizit Parteien, Bewegungen, Protagonisten, die sich auf den Nationalsozialismus dann beruhen oder auf den Ku Klux Klan etc. Was oder wie kann man damit umgehen, wenn man auch geschickte, geschulte Funktionäre hat, die ja nur ihre Meinung äußern wollen, beziehungsweise, und das ist natürlich auch das ganz Interessante, eben auch dann auch Rechtspopulisten, die eigentlich ja gar, also die jedenfalls, also ja, die nicht die Demokratie abschaffen wollen, die aber natürlich diese Homogenität aber auch propagieren.
Ja, also das ist, also wir fangen mal sozusagen mit einer Negativabgrenzung an, was man nicht machen sollte. Und das ist sozusagen stehen bleiben an dem Punkt, dass man sagt, das ist schlecht oder wir zeigen euch jetzt mal, das sind von mir aus rassistische Symbole und ihr dürft das nicht unterstützen, das ist böse und damit hat sich die Geschichte. Also so darf man es halt nicht machen, sondern es geht darum, wirklich man kann immer so einen Dreiklang machen eigentlich. Also man sagt, man hat eine Analyse, dann kommt eine Konzeption und eine Perspektive und dass man dann wirklich sich anschaut, wenn jemand nun sagt, beispielsweise die Einwanderer aus islamischen Ländern nehmen deutschen Arbeitnehmern die Arbeitsplätze weg. Was ist das sozusagen? Dann muss man gucken und sagt natürlich, okay, gut, als erstes in der Analyse, dann ist das erstmal ein Motiv, was eine rassistische Grundierung hat. Was ist dann an der Stelle richtig, es gibt wenig Arbeitsplätze, um die Leute konkurrieren. Und dann ist halt die Frage, gut, die Perspektive, wohin gehen die Leute sozusagen, was in welche Richtung wird es gedreht? Man findet an der Stelle sofort jemand, der eben gerade ausgesondert wird und auf den man sozusagen mit dem Finger zeigen kann. Und was wäre dann sozusagen die Konzeption wäre das an der Stelle? Und dann, was ist das dann in der Perspektive? Was macht man mit dem Befund, dass es eben wenig Arbeitsplätze gibt, um die Leute konkurrieren, müsste man dann nicht zusehen, dass man mehr Arbeitsplätze schafft, einfach an der Stelle. Wie geht man dann damit um, ganz insgesamt? Und da hat man sozusagen den Fokus jetzt an diesem einen kleinen Beispiel verlagert von der Annahme, dass man sozusagen einfach nur da stehen bleibt und sagt, okay, so darfst du aber nicht argumentieren, das darfst du auch nicht richtig finden. Ist es ja auch schwer sozusagen zufrieden zu bleiben, wenn man im Prinzip keine Alternative aufgezeigt bekommt. Also das ist der wichtige Punkt, um den es geht, dass man Argumente die geäußert werden, oder müssen ja nicht Argumente sein, oder Anschuldigungen, dass man sie sich anschaut, analysiert, ernst nimmt, was sozusagen dort verhandelt wird und dann eben schaut, in welche Richtung man gehen kann, um ein Gegenargument zu entwickeln. Und das idealerweise so, dass das ursprüngliche Argument, wenn es dann ein rechtsradikales, rechtspopulistisches ist,
Also kann man schon mal zusammenfassen, also, ich nenne das jetzt mal ein bisschen provokativ, weil das natürlich auch wieder gerne bei diesen Strömungen vorgeworfen wird als Political Correctness, also kein Moralismus in der Hinsicht, also so wie ich glaube, das war der baden-württembergische SPD-Parteichef, der im Wahlkampf gerufen hat, wer AfD wählt, ist unanständig. Und sondern eher versuchen, diese Themen schon aufzugreifen, zu dekonstruieren. Wobei es ist natürlich auch immer dann ein Drahtseilakt, dass man nicht dann eher wieder diese Themen reproduziert. Wenn man dann eben nicht, weil wenn man jetzt zum Beispiel dieses Arbeitsthema, dann kann man relativ schnell sagen, ja, Arbeitsplätze nur für Deutsche. Und es ist ja auch dann ein sehr viel größerer Akt zu erklären, dass das so nicht einfach möglich ist. Und was ist überhaupt Deutsch? Und wer ist überhaupt Deutsch? Und also das ist, also was ich immer sehr schwierig finde, ist dann halt, dass man auch, was ist Kultur oder seit wann gibt es überhaupt diese Bundesrepublik, dieses Deutschland und so weiter. Aber inwiefern könnte man als jemand, der also der in einer Jugendarbeit dann ist, wenn der also bräuchte es dann in der Hinsicht mehr Zeit und auch mehr Expertise in der Hinsicht? Also wäre es zum Beispiel in der Ausbildung, nehmen wir Sozialarbeit, nehmen wir jetzt Lehrerberuf, nehmen wir jetzt also alles Mögliche, was so als Pädagogen, also auch schon in der Frühförderung, wäre da sehr viel mehr Zeit, Geld und Expertise dann eigentlich gefragt?
In jedem Fall. Ja, also das ist, die Stichworte, die Sie jetzt gerade sagen, sind alle sehr, sehr richtig. Sie sagen genau, es geht nicht darum, nur zu moralisieren, sondern dann tatsächlich zu sagen, okay, gut, dekonstruieren ist dann ein Wort, was ja häufig dann auch gar nicht verstanden wird, aber dass man wirklich genau sich einfach an diese Sache dranhängt und guckt, okay, gut, wo sind denn da eigentlich die Probleme? Und was geht denn in dieser Gleichung nicht auf, die dort angeboten wird? Und dafür braucht es natürlich Wissen. Dafür braucht es Leute, die gut gebildet, gut geschult sind, die eben eine Menge Ressourcen, die dafür mobilisiert werden müssen, dass das hinkommt. Aber ich halte das für unabdingbar und das ist tatsächlich die Aufgabe, vor der dann auch die Bildungsarbeit steht.
Ja, vielen Dank. Also das ist ja auch ein gutes Schlusswort, dem wir uns natürlich nur anschließen können und natürlich wieder auf unsere Materialien auch in der FIFA-Mediathek natürlich verweisen können und natürlich auch die Anstrengungen, die auch gemacht werden, was jetzt auch bezüglich des Bundesprogramms Demokratie leben, was ja auch wieder aufgestockt worden ist und was, wo man natürlich auch immer weiter auch als Zivilgesellschaft, glaube ich, fordern muss, daran dran zu bleiben und das auch weiter aufrechtzuerhalten.
Unbedingt.
Ja, vielen Dank. War sehr interessant. Gerne. Ich hoffe, auch die Zuhörer konnten einiges mitnehmen. Ich konnte das. Und dann bleibt mir nur zu sagen, bis zum nächsten Mal.